Ein Begriff, der mein Leben geprägt hat wie kaum ein anderer, ist Hoffnung. Ich lebe aus Hoffnung. Ich gestalte meinen Tag in der Hoffnung. In der Hoffnung darauf, dass das, was wir gesungen haben, wahr ist. Ich glaube auf Hoffnung, dass das, was in der Bibel steht, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und ich Vergebung habe und Leben habe in Ewigkeit, dass das am Kreuz wahr ist. Hoffnung, ein Wort, das mein Leben geprägt hat wie kaum ein anderes. Und bevor ich so richtig einsteige, ich möchte euch eine Stelle aus der Offenbarung vorlesen, wo Gott uns einen Blick gibt, was auf uns zukommen wird. Und damit meine ich jetzt nicht die Stelle, dass er alle Tränen abwischen wird. Das wird er auch tun. Und das ist schön, dass er das tun wird. Aber ich möchte euch eine andere Frage. Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. Also er hat ein Bild von der Ewigkeit, von dem Ort, wo ich mal sein werde. Und ich hoffe, wo du auch mal sein wirst, wo wir uns wieder treffen. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, so dass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Wow. Da werden solche Gottesdienste wie heute, diese Lobpreis, wird es weiterhin geben. Aber nehmt es mir nicht übel, noch ums Vielfache besser. Es wird auch keine Nacht mehr geben, so dass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren, von Zeitalter zu Zeitalter zu Zeitalter. Oh. Wie kurz ist dieses Leben, das wir jetzt haben, bis zum Zeitpunkt unseres Todes? Wie kurz ist dieses Leben, das wir jetzt haben, im Vergleich zur Ewigkeit, zu dem herrlichen Leben, das Gott uns versprochen hat. Und wisst ihr was? Ich lebe in der Hoffnung, dass ich das mal sehen werde, dass das Wirklichkeit ist, dass das nicht fiktional ist, ein Hirngespinst ist. Es gibt noch Hoffnung. Einige von euch kennen sicher die Geschichte von Herr der Ringe. Eine faszinierende Erzählung. Und da gibt es einen Krieger, der heißt Boromir. Und Boromir, der hat gegen den anstürmenden Feind, gegen die Orks, gegen das Böse, hat er jahrelang seine Leute in der Stadt, die Menschen, die bei ihm leben, beschützt, weil er war angehender König. Und dieser Boromir, der hat diese Menschen beschützt und gekämpft, aber er hat auch die Übermacht des Feindes, die Übermacht des Bösen gesehen. Und er hat gesehen, eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis unser Widerstand zusammenbricht. Eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir nicht mehr können. Und manchmal im Leben denke ich, geht es mir auch so, dass ich denke, wie lange kann ich diese Power durchhalten? Und ich sage euch was, wenn ihr versucht, euer Leben auf eigene Kraft aufzubauen, dann ist die Power endlich. Egal wie viel du hast. Vielleicht hast du wenig, vielleicht hast du sehr viel. Aber irgendwann hört die Kraft auf. Aber da, wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt, da wird, wo deine Kraft aufhört, da fangen Gottes Reserven erst so richtig für dich an. Ja, und dieser Boromir, der hat sich den Gefährten angeschlossen. Das war eine Gruppe von Leuten, die in den Besitz eines Ringes gekommen ist. Und diesen Ring wussten sie, müssen sie zerstören, um die Macht des Bösen zu brechen. Und Boromir, der wird sehr, sehr menschlich dargestellt. Und tief im Herzen, er hat immer versucht, als Königssohn auch Kraft und Herrlichkeit auszustrahlen, aber tief im Inneren hat er gewusst, meine Kraft reicht nicht aus, um das Böse zu durchbrechen. Und die haben viele Abenteuer erlebt und irgendwann kommen sie in einen Wald, wo Elben sind. Die Elben, das sind so Wesen bei Herr der Ringe, so was Ähnliches in der Realität vergleichbar mit den Engeln. Und da trifft er auf eine Elbenkönigin, die ihm begegnet und die dadurch, wie sie ihm begegnet, plötzlich etwas ins Herz pflanzt, nämlich neue Hoffnung. Hoffnung, dass es nicht an seiner Kraft liegen muss, das Ziel zu erreichen, die Menschen, für die er verantwortlich ist, zu schützen. Diese Hoffnung wird in seinem Herz gepflanzt und diese Hoffnung fängt an, ihn neu durchzutragen. Es gibt noch Hoffnung. Hoffnung ist immer wieder Thema. Hoffnung in Filmen, ein beliebtes Filmmotiv, der Film Postman ist so ein ganz, ganz typischer Film dafür. Aber wir erleben das immer wieder in Filmen, wo Hoffnungslosigkeit sich breit macht. Auch so Filme, Asbach-Uralt-Filme, so in meiner Jugend habe ich Rocky gesehen, so dieser Boxer. Und wie der in Phasen kommt seines Lebens, wo er völlig hoffnungslos ist und sagt, ich krieg das nicht hin, meinen Gegner zu besiegen, der ist zu stark für mich. Und Hoffnungslosigkeit breit macht. Aber in diesen Filmen kommt dann immer zu irgendeiner Wendung, zu irgendeiner Situation, wo es dann durchbricht und wo der Held des Films dann zu neuer Hoffnung durchbricht und aufgrund dieser neuen Hoffnung sein Leben neu gestalten kann und letztendlich zum Happy End, zum Sieg führt. Hoffnung ist auch, egal wo man hinschaut, immer wieder Thema. Ich denke dran, zum Beispiel Weihnachten im Schuhkarton. Wisst ihr, wie diese Aktion auch heißt? Geschenke der Hoffnung. Hoffnung vermitteln durch kleine Signale. Hoffnung. Wenn ein Mensch keine Hoffnung mehr hat, dann fängt er an zu resignieren. Wenn ein Mensch keine Hoffnung mehr hat, dann kann sich das bis dahin steigern, dass er aufgibt, leben zu wollen. Aber wenn ein Mensch Hoffnung hat, dann wird Unmögliches möglich. 2010, dieses Jahr im Mai, war Ökumenischer Kirchentag. Wisst ihr, wie dieser Ökumenische Kirchentag, unter welchem Motto der stand? Der hieß, damit ihr Hoffnung habt. Jetzt habe ich mir mal so eine Seite angeguckt vom Ökumenischen Kirchentag, so eine Homepage, wo die Jugend 60-Sekunden-Clips reingestellt hat. Das war so eine Aktion, wurden Jugendgruppen aufgefordert, stellt 60-Sekunden-Clips auf die Homepage rein und zeigt, was das bei euch auslöst, dieses Thema, damit ihr Hoffnung habt. Und da war die Hoffnung, dass wir irgendwann mal alle Atomkraftwerke abschalten können und viele verschiedene Hoffnungen. Und ich weiß nicht, wie viele dieser Clips ich runtergescrollt habe, bis ich mal einen gefunden habe, wo drei Mädchen gesagt haben, unsere Hoffnung ist, dass das mit Jesus Christus stimmt, dass das wahr ist. Wie ist es bei dir, wenn du für dich überlegst, würdest du dein Leben auch damit titulieren, dass du sagst, bei mir gibt es Hoffnung? Bei mir gibt es Hoffnung. Würdest du den Begriff Hoffnung mit deinem Leben in Verbindung bringen? Vielleicht denkst du, naja, Hoffnung ist irgendwie ein Gefühl und damit kann ich nicht so viel anfangen. Hoffnung sagt mir nicht so viel. Ich weiß zwar irgendwo als Christ Hoffnung haben und so weiter, aber eigentlich kann ich damit nicht so viel anfangen. Oder vielleicht denkst du, ich brauche das nicht im Alltag. Ich kriege meinen Alltag auch so auf die Reihe. Die Hoffnung ist nur so ein philosophischer Begriff, wo man gut mal in einer Predigt drüber nachdenken kann, aber mit meinem Leben, morgen im Büro, hat Hoffnung nichts zu tun. Im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Wer eine Bibel hat, kann ruhig, ich werde heute mal ein paar Stellen nennen, kann die ruhig mal ausschlagen. Ich lese aber auch immer vor. 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Da steht, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Über die Liebe wurde so oft gepredigt, das würde ich heute nicht tun. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Hoffnung ist ein Element, ein Baustein, das Gott in dein Leben legen will, damit dein Leben gelingt, damit dein Leben zum Erfolg wird, damit du dich nicht immer im Kreis drehen musst. Glaube, Vertrauen zu Gott, deine Beziehung zu Gott sollte dich prägen können. Liebe, eine Liebe tief empfunden, dass Gott dich wirklich liebt, dass du Gott nicht egal bist. Und Hoffnung. Hoffnung, Gott möchte, dass dein Leben geprägt ist von Hoffnung. Hoffnung, dass deine Situation jetzt nicht abschließend ist, dass es nicht aus ist danach. Hoffnung, dass vielleicht die Schwierigkeit im Büro bei dir oder der Stress mit den Kindern, dass das nicht das letzte Wort ist. Hoffnung, wahre Hoffnung fängt an, dein Handeln zu beeinflussen. Ich will euch ein Beispiel nennen. Ein Rennfahrer, der hergeht und sagt, oh, ich werde sowieso Letzter werden, der wird wahrscheinlich auch Letzter. Aber ein Rennfahrer, der Hoffnung hat und sagt, dieses Mal schaffe ich die Formel-1-Runde und dieses Mal werde ich sie alle hinter mich lassen. Der geht ganz anders in das Rennen hinein. Und er hat auch ganz andere Siegesvoraussetzungen. Hoffnungen löst etwas in uns aus. Deswegen gibt es vor dem Boxkampf, Boxer, wenn ihr mal gesehen habt, die machen vor einem Boxkampf so Interviews, die machen richtig psychologische Kriegsführung da. Die versuchen, den Willen, die Hoffnung des anderen Boxers zu brechen, damit er schon in den Kampf reingeht und denkt, gegen den habe ich sowieso keine Chance. In unserem Leben, da ist das auch so. Der Teufel, der Vater der Lüge, der weiß genau, was Hoffnung in uns auslösen kann. Und deswegen möchte er Lüge in unser Leben hineinpflanzen und sagen, ach komm, das schaffst du sowieso nicht. Lass es. Du hast dich bereit erklärt, diese Sache oder jene Sache für jemanden, vielleicht eine Bewerbung grafisch zu gestalten. Komm, das verhaust du sowieso und er steht mit seiner Bewerbung danach viel schlechter da als vorher. Glaub doch diesen Lügen nicht. Der Teufel möchte Hoffnungslosigkeit sehen. Und vielleicht bist du aber auch in einer Situation, wo wirklich Hoffnung unrealistisch ist. Vielleicht bist du in einer Arbeitssituation, wo dein Chef dir gesagt hat, hier, Kündigungsfrist von 3 Monaten. Da kann man noch so viel Hoffnung ansetzen, wie man will. Da kann man noch so viel wünschen, wie man will. Die Kündigungsschreiben liegt auf dem Tisch. Da ist eigentlich, menschlich gesehen, kein Raum für Hoffnung. Wisst ihr was? Hoffnung ist wesentlich größer als das, was es menschlich in uns auslöst. Ich will mal mit euch Römerbrief lesen. Römerbrief, Kapitel 4, Vers 18. Da ist auch jemand in einer hoffnungslosen Situation gewesen. Die Geschichte dreht sich um Abraham. Und Paulus schreibt da über Abraham: Da, wo nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ja ihm vorausgesagt worden: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf. Wenn unsere Hoffnung sich nur auf uns allein gründen würde, sich nur darauf aufbauen, auf deine Möglichkeiten, auf meine Möglichkeiten, dann würde ich sagen, dann werden wir nicht weit kommen. Was habe ich schon für Möglichkeiten? Aber Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Die Frage ist doch, worauf baue ich meine Hoffnung auf? Zu Abraham kamen drei Leute, der saß vor seinem Zelt, da kamen drei Leute an und Abraham als guter Hirte und Gastgeber hat seiner Frau sofort gesagt: Back Brot, back Kuchen, wir laden diese drei Wanderer ein. Und als die so zusammensaßen, haben die ihm eine Botschaft überbracht. Die haben gesagt: Weißt du, du bist zwar schon alt, und menschlich gesehen, also das haben sie nicht gesagt, menschlich gesehen, das sage ich jetzt, hat es keine Hoffnung bei dir. Du bist viel zu alt, du wirst keine Kinder mehr kriegen. Aber was haben die ihm gesagt? Weißt du, Abraham, wenn wir dich das nächste Mal besuchen, dann wirst du ein Kind haben. Sarah, die steht hinter der Zeltwand und lauscht. In unseren Häusern heutzutage, die Wände sind ein bisschen dicker. Aber die Sarah, die konnte gut hinter der Zeltwand stehen und lauschen das Gespräch und sie fängt an, in sich hineinzulachen. Und so ein Blödsinn reden die. Da gibt es doch keine Hoffnung mehr. Unsere Körper, unsere Leiber sind biologisch gestorben. Gott hat zwar uns versprochen, dass wir Kinder haben werden, aber das ist doch unmöglich. Da gibt es nichts mehr zu hoffen. Aber Abraham hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Wie ist es mit deiner Lebenssituation? Gibt es Situationen bei dir, wo nichts zu hoffen ist? Vielleicht hast du Streit mit deinem Nachbarn. Vielleicht weiß das gar keiner hier in der Gemeinde, aber der Streit ist so weit eskaliert, dass du jetzt ein Schreiben gekriegt hast, gestern, vorgestern, keine Ahnung, und ein Brief bei dir zu Hause auf den Tisch legt, dass er vor Gericht ziehen wird. Keine friedliche Einigung mehr zu hoffen. Vielleicht hast du ein oder mehr Kinder und der Kontakt zu deinen Kindern ist über die Jahre hinweg immer mehr verloren gegangen. Irgendwie hast du den Eindruck, ich habe gar keinen Zugang mehr zu meinen Kindern. Keine Hoffnung mehr da, das jeweils wieder gut zu machen. Vielleicht hast du Mobbing im Beruf, dass man dir immer die unmöglichen Aufgaben zuschiebt. Die Aufgaben, die sowieso schief gehen müssen. Den Kunden, den du sowieso nicht gewinnen kannst. Keine Hoffnung. Vielleicht fühlst du dich auch wie Hiob. In der Bibel, im Buch Hiob, Kapitel 17, Vers 5, wird beschrieben, dass Hiob sich so fühlt wie: Meine Situation ist wie die eines Kindes, wo der Vater alles Mögliche an anderen Menschen gibt, aber seine eigenen Kinder vergisst dieser Vater. Da macht sich hoffnungslos breit. mein Vater hat Gaben für alle möglichen Leute, aber für mich nicht. Das ist Hoffnungslosigkeit. Oder geht es dir vielleicht wie Jona? Jona Kapitel 4, Vers 8. Da ist Jona in der Situation, er sollte ja in Ninive predigen. Er sollte sagen, Leute, Gott wird diese Stadt vernichten. Jona wollte ja erst gar nicht dahin, weil er gesagt hat, Gott, ich kenne dich, du bist sowieso gut, du lässt dich belabern, du wirst die Stadt sowieso nicht vernichten. Gott hat aber gesagt, nein, du musst dahin gehen. Und Jona ist dahin gekommen und hat den Auftrag durchgeführt und Jona hat gesagt, gut, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann möchte ich jetzt auch was sehen. Und hat sich etwas außerhalb der Stadt, sich einen schönen Platz gesucht, weiß nicht, eine Hütte gebaut, sich hingesetzt und gewartet. Von hier aus kann ich ganz gut die Stadt überblicken und sehen, wenn Feuer vom Himmel fällt, das gibt ein Spektakel. Das wird ein Riesenfeuerwerk, wird das geben. Aber das Feuer fiel nicht, weil die Menschen gehört haben, Jona erzählt uns, dass es diesen Gott gibt und dieser Gott wird uns vernichten. Und diese Menschen sind tief im Herzen berührt und gehen auf ihre Knie. Sie reißen ihre kostbaren Gewänder ab und sagen, Gott, wir haben Sünde getan. Vergib uns. Und was passiert? Gott vergibt tatsächlich. Jetzt ist Jona natürlich sauer. Oh Mann, ich habe genau gewusst. Gott, ich wollte jetzt dieses Feuerspektakel sehen und es kommt nicht. Aber es geht noch weiter. Jona, Gott führt eine Erziehungsmaßnahme durch. Gott möchte ihm an einem Bild verdeutlichen, wie sehr er die Menschen liebt. Und zwar lässt Gott eine Staude hochwachsen und die tut Jona Schatten geben und er genießt das. Und dann schickt Gott einen Wurm und knabbert die Staude an und die geht ein. Und Jona ist so sauer, dass die Staude eingegangen ist und sagt, also das ist, und Gott sagt, weißt du kümmerst dich um die Staude, dass die jetzt kaputt ist. Und das sollten mir die vielen Menschen in Ninive nicht leid tun. Jona war überhaupt nicht einverstanden mit der Erziehungsmaßnahme. Vielleicht macht sich Hoffnungslosigkeit in deinem Leben breit, weil du dich von Gott nicht verstanden fühlst, weil du nicht einverstanden bist mit dem, was er tut. Und bei Jona geht das in Kapitel 4, Vers 8 so weit, dass er sogar Todessehnsucht entwickelt. Vielleicht sagst du, betrifft mich alles gar nicht. Ich lebe mein Leben ganz, ganz gut dahin. Aber es gibt einen Punkt, da wird es heikel, wenn man mich drauf anspricht. Und zwar meinen Glauben weitergeben. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Durch Freundschaften bauen, dadurch vom Glauben erzählen, Aufkleber irgendwo auf eine Mappe machen, einen Stift mit einem frommen Spruch drauf oder sonst was. Und du hast irgendwie ein Problem damit. Vielleicht steckt auch Hoffnungslosigkeit dahinter, dass Gott über diesen Bereich wirken könnte bei dir in deinem Leben. Vielleicht hast du keine Hoffnung und sagst, also in dem Bereich gibt es keine Hoffnung bei mir, dass jemand, jemals ein Mensch durch mich gerettet werden würde. Wie ist dein Leben geprägt? Von Hoffnung oder von Hoffnungslosigkeit? Ich glaube, dass Gott dich heute neu beschenken will. Neu beschenken durch Hoffnung. Sophokles, der hat mal gesagt, hoffen darf man alles. Sophokles, griechischer Philosoph, hoffen darf man alles, hat er gesagt. Habe ich mir danach gedacht, ja, aber wie weit bringt das einen was? Hoffen darf man alles. Ein Ertrinkender, der nach einem Strohhalm fasst, der hofft vielleicht, dass dieser Strohhalm ihn rettet. Das ist eine sehr schwache Hoffnung. Strohhalm reißt unter dem Körpergewicht. Die Frage ist, auf was setzt du deine Hoffnung? Was wird in deine Mobbing-Situation eine Veränderung bringen? Auf was setzt du deine Hoffnung, deine Kinder wieder zu erreichen? Auf was setzt du deine Hoffnung, um dich doch noch gütlich mit deinem Nachbarn in dem Nachbarschaftsstreit einigen zu können? Auf was setzt du deine Hoffnung? Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 23, da steht etwas Wunderschönes. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 23. Da heißt: Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf dem Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündigt worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Paulus sagt, überall auf der Welt wird das Evangelium verkündet, die Botschaft, was Jesus am Kreuz getan hat. Überall auf der Welt. Und diese Botschaft ist die Grundlage unserer Hoffnung. Nicht irgendein Strohhalm, nicht irgendein menschliches Wollen und Bemühen und Verlangen, sondern Gott, ein Gott, dem es möglich ist, die Sünden der ganzen Menschheit auf sich zu laden. Ein Gott, dem es möglich ist, für unsere Sünden zu sterben. Und ein Gott, dem es möglich ist, den Tod und die Sünde und den Teufel zu überwinden und aufzuerstehen, zurückzukehren von den Toten. Der ist eine gute Grundlage für Hoffnung. Wenn es ihm möglich ist, nicht im Tod zu bleiben, sondern zurückzukehren, dann ist es doch möglich, dass er auch mein Leben in den Griff kriegt. Dieser Gott ist eine Grundlage, wo es wirklich Hoffnung geben kann. Wir wollen ja nicht irgendeinem Hirngespinst nachjagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte keinem Hirngespinst nachjagen. Ich möchte nicht irgendeiner fiktionalen religiösen Idee nachjagen und sagen, irgendwie wird dadurch mein Leben schon klappen. Sondern ich will eine sichere Hoffnung haben, wo ich weiß, auf diesem Fundament kann ich mein Leben bauen. Auf diesem Fundament kann ich Entscheidungen treffen. Und darum habe ich mich vor Jahren entschlossen, mein Fundament auf Jesus Christus zu bauen. Mein Fundament darauf zu bauen, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und dass er den Tod überwunden hat. Darauf will ich meine Hoffnung setzen, dass das wahr ist. Und eine der ersten faszinierenden Entdeckungen, nachdem ich diesen Entschluss gefasst habe, war: Gott ist tatsächlich da. Ich habe nicht nur theoretisch den Entschluss gefasst, meine Hoffnung auf ihn zu setzen. Plötzlich habe ich gesagt: Gott, ich möchte meine Hoffnung auf dich setzen. Bist du da? Und Gott auf seine Art und Weise, ich habe ihn nicht akustisch gehört, aber auf seine Art und Weise hat er zu meinem Herzen gesprochen: Ja, Andreas, ich bin da. Und ich wusste das. In Diskussionen will man mir das gerne ausreden und sagen, ja, das ist ein Hirngespinst gewesen oder so. Aber dieses Bewusstsein, Jesus ist da, ist so tief, dass alles Denken, alle Zweifel bei mir aus dem Weg geräumt hat. Ich glaube daran. Meine Hoffnung ist, dass das wahr ist, was am Kreuz passiert ist. Meine Hoffnung ist, dass Jesus wirklich für mich gestorben ist. Meine Hoffnung ist, dass ich wirklich nach dem Tod meine Augen wieder aufmachen werde. In Sprüche 14, Vers 32 heißt es, dass sich gerade im Unglück sich Hoffnung bewähren kann. Die Hoffnung der Gottlosen, denjenigen, die ihre Hoffnung auf irgendetwas anders gründen als auf Jesus Christus am Kreuz, denen ihre Hoffnung wird früher oder später zerbrechen. Und wenn es spätestens in ihrem Todesbett ist. Ihre Hoffnung allerspätestens im Gericht Gottes. Im Unglück, aber auch jetzt schon, wie viele Leben kennen wir von Freunden und Bekannten, deren Leben, ihre Hoffnung zerbrochen ist, weil sie sich vielleicht auf ihre guten Augen verlassen haben, weil sie darauf ihre Hoffnung gebaut haben, auf ihre eigene Kraft. Im Sprüche 14, Vers 32 heißt es: Im Unglück bewährt sich Hoffnung. die Hoffnung der Gottlosen zerbricht. Der Gerechten aber, diejenigen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, wird die Hoffnung bestehen bleiben. Ein Zachäus setzte seine Hoffnung auf Jesus Christus und er kletterte den Baum rauf. Er wollte unbedingt diesen Jesus sehen. Er hat seine Hoffnung da reingesetzt. Und Jesus hat gesagt, er hat ihn nicht übersehen. Jesus hatte zu ihm auf den Baum hochgeblickt und gesagt, Zachäus, komm runter. Heute muss ich bei dir sein. Heute muss diesem Haus Heil widerfahren. Die Hure Rahab, als Israel zu Jericho kam, die hat ihre Hoffnung auf den Gott Israels gesetzt und wurde nicht zuschanden. In der ganzen Zerstörung wurde sie durchgetragen. Die Maria hat ihre Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt, der sie von Dämonen befreit hat. Und sogar derjenige am Teich Bethesda, der Gelähmte, der da lag und sich auf irgendeine religiöse Geschichte fixiert hat und Jesus neben ihm gar nicht wahrgenommen hat, sogar der wurde von Gottes Seite her von seiner Hoffnung erfasst. Ich habe mal geguckt, was heißt denn eigentlich Hoffnung, Hoffnung haben? Und habe herausgefunden, das Wort ist so aufgetaucht, so im Jahr 1300 sowas, kommt aus dem angelsächsischen Hopian. Hopian ist das ursprüngliche Wort von Hoffnung. Wisst ihr, was Hopian heißt? Vor Erregung, vor Begeisterung hüpfen. Das ist Hoffnung. Ein Kind, das sieht, die Mama oder der Papa kommt zur Wohnungstür rein und es hat eine Einkaufstüte unterm Arm. Dieses Kind fängt an, um die Beine von Mama und Papa rumzuhüpfen und in der Hoffnung, dass es was bekommt. Und ich sag euch was, diese Hoffnung, das ist Hopian. Im Englischen kommt das ein bisschen durch. Hope, Hoffnung. Und wenn ihr das E wegnimmt, habt ihr Hop, bekannt Hip-Hop, Hop, Hop. Hüpfen, springen. Also das angelsächsische Hopian. Hoffnung ist vor Erregung, vor Begeisterung hüpfen. Jetzt kann, wenn ich heute Morgen hier so viel über Hoffnung rede in deinem Leben, ich möchte wirklich, dass Hoffnung in dem Maß in dein Leben kommt, wie du es vielleicht Wochen, Monate lang noch nicht mehr erfahren hast. Eine tiefe Hoffnung, die deinen Alltag so durchdringt, dass du begeistert hüpfst, um zu erwarten, wie Gott plötzlich in deinem Büro Veränderung schafft. Und dich drauf Hoffnung sei, Gott wird was tun. Wir glauben doch an einen lebendigen Gott. Wir sagen doch, er ist da in unserem Alltag, in unserer Realität. Und genauso, ich sage euch was, wenn ihr eure Hoffnung auf ihn gründet, wird er euch nicht im Stich lassen. Euer Leben wird nicht scheitern, nicht in die Brüche gehen. Auch wenn es vielleicht manchmal erstmal so ausschaut, aber Gott wird dich nicht fallen lassen. Der französische Philosoph, nee, den nenne ich jetzt nicht, den kann ich nicht aussprechen, ich kann kein Französisch. Fauven Argues, schreibt er sich. So 1750 herum musste er was gesagt haben. Das heißt, manchmal sind die lächerlichen und kühnsten Hoffnungen die Ursache für außergewöhnliche Erfolge. Manchmal sind die lächerlichen und kühnsten Hoffnungen, und für Menschen, die nicht an Gott glauben, es ist diese, dass wir auf eine Geschichte von 2000 Jahren die Hoffnung für unser heutiges Leben, für meine Bürosituation setzen. Manchmal sind die lächerlichen und kühnsten Hoffnungen die Ursache für außergewöhnliche Erfolge. Mensch, wenn du außergewöhnliche Erfolge in deinem Leben haben willst, dann bau deine Hoffnung auf Gott und hab eine hüpfende Erwartung, Hoffnung, dass Gott auch wirklich was tun wird. Im Altenglischen wird das nochmal unterstützt. Im Altenglischen gibt es ein Sprichwort, das heißt, wer Hoffnung hat, der tanzt auch ohne Musik. Und wie viel besser nochmal mit Musik. Das habe ich jetzt hinzugefügt. Unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Unsere Hoffnung ist das, was er am Kreuz getan hat. Unsere Hoffnung ist das, dass er bis heute noch handelt und nicht aufhört. Abraham hat nicht aufgehört zu hoffen, obwohl es hoffnungslos war. Und er wurde nicht enttäuscht. Gott hatte sein Versprechen erfüllt. In Jeremia 17, Verse 7 bis 8, da heißt es: Wer seine Hoffnung auf Gott setzt, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Der wird seine Frucht bringen zu seiner Zeit. Andere Übersetzung sagt, der wird Frucht bringen, ohne aufzuhören, jemals Frucht zu bringen. Dessen Blätter werden nicht welken. Wow, jemand, der seine Hoffnung auf Gott setzt, der wird so sein wie dieser Baum, der nicht aufhört, Frucht zu bringen, dessen Blätter nicht welk werden. Und im Psalm 42, Vers 6 steht, Gott hält Wort. Setze deine Hoffnung darauf, dass Gott wirklich Wort hält. Dass Gott nicht nur beim Andreas Wort hält, dass Gott nicht nur bei Abraham Wort hält, dass Gott nicht nur bei Zachäus Wort hält, dass Gott nicht nur bei Aimé Wort hält, sondern dass Gott auch wirklich bei dir Wort hält. Bei dir Wort hält. Gott hält bei dir Wort. Setze deine Hoffnung darauf. Es ist keine Hoffnung, die ein verzweifeltes Klammern an einen Strohhalm ist, sondern es ist eine Hoffnung, die wirklich ein Fundament hat, bestätigt durch die Auferstehung Jesu Christi. Dadurch, dass Jesus heute noch lebt, darfst du Hoffnung haben für deine Situation. Und das, wenn du von meiner Predigt nicht viel mitnimmst, aber das möchte ich, dass du mitnimmst, dass du sagst, ich möchte in meiner Situation, in der ich stehe, Hoffnung mitnehmen. Hoffnung, die auf Jesus Christus gründet. Hoffnung, weil er am Kreuz meine Sünden bezahlt hat. Hoffnung, dass er, ich komme wieder mit dem Büro, dass er die Situation in deinem Büro verändern kann. Und sei erwartungsvoll. Freu dich drauf. Gott wird was tun bei dir. Er wird nicht einfach zugucken, wie du den Bach runtergehst. Freu dich drauf, er wird handeln. Vielleicht manchmal anders, als du es gedacht hast, aber letztendlich wird er es gut machen. Er wird handeln, er wird dich nicht allein lassen. Okay, ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht verraten und verkauft sind, wenn wir unsere Hoffnung auf dich setzen, sondern dass du wirklich der lebendige Gott bist, Herr, dass du lebst, dass du in meinem Leben, in unserem Leben Realität bist. Jesus, und auch wenn wir dich nicht sehen können, auch wenn wir die Hoffnung nicht greifen können, Herr, wir wollen uns darauf festhalten, wir wollen uns darauf stellen und sagen, du bist meine Hoffnung, Jesus. Herr, und in meiner Lebenssituation, mit meinen Kindern, mit meinem Nachbarn, mit meinem Büro, Herr, ich gebe dir diese Situation hin und ich hoffe auf dich und ich bin gespannt, was du tun wirst. Bring jetzt, Jesus, die Situation deines Lebens, spontaner Gedanke, gib dir einen Moment Zeit nehmen, nimm dir einen Moment Zeit und überleg dir, welche Situation brauche ich die Hoffnung meines Gottes? Und bring diese Situation vor Gott. Jesus, wir kommen zu deinem Kreuz. Du bist vor 2000 Jahren daran gestorben, aber du hast den Tod besiegt. Das ist die heftigste Realität, die je passiert ist. Und deswegen lebst du heute noch. Herr, und so kommen wir zu dir. Herr, wir gründen unsere Hoffnung auf dich. Andere mögen uns für verrückt halten, aber ich gründe meine Hoffnung auf dich. Herr, und du hast die ganzen Situationen gehört, die jetzt jeder Einzelne in Gedanken formuliert hat, wo wir deine Hoffnung brauchen, wo wir deine Veränderung brauchen. Herr, und ich will das Wort glauben, das in der Bibel steht, dass die auf dich hoffen, nicht zu Schanden werden. Herr, ich will mich daran festhalten, dass du kein Strohhalm bist, sondern ein tragfähiges Fundament. Jesus, du bist meine Hoffnung. Herr, und ich bin gespannt darauf zu sehen, was du tun wirst. Ich bin gespannt darauf zu hören, wenn Menschen hier im Gottesdienst nach vorne kommen und sagen, da hat Gott gehandelt. Ich habe auf ihn gehofft, ich habe auf ihn gesetzt und er hat gehandelt. Herr, ich freue mich darauf und ich bin in freudiger Erwartung darauf, fast wie ein Kind, das hüpfen muss. Herr, du wirst handeln. Herr, du bist der lebendige Gott. Meine Hoffnung setze ich auf dich. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.